Nicht mal 1% Zinsen für Baukredite und auf der anderen Seite keine Zinsen mehr fürs Festgeld. Da ist es schon ziemlich verlockend, sich ein Haus zu bauen, eine Wohnung zu kaufen oder einfach einen Altbau zu renovieren. Worauf Sie dabei achten müssen, darüber sprechen wir heute Abend in der Sendung zur Sache. Bei mir im Studio ist Danny Wagner. Er hat vor 1,5 Jahren mit seiner Familie ein Haus in der Nähe von Flensburg gebaut. Herr Wagner, warum haben Sie damals gebaut? Waren das auch die Zinsen, die Sie gelockt haben, oder war das vielleicht ein Lebenstraum, den Sie sich schon immer erfüllen wollten?
Beides auf jeden Fall. Die Zinsen verlocken natürlich. Wir haben aber gesagt, jeden Monat Miete zu bezahlen, davon haben wir letztendlich nichts. Und deshalb hat man einfach nochmal geguckt, wie ist die aktuelle Lage bei den Zinsen. Natürlich hat man dann irgendwann ein Alter mit zu dem Zeitpunkt 30 Jahren erreicht, wo man auch weiter gucken möchte und sich einen Traum verwirklichen möchte. Und das waren so die größten Gründe, die wir hatten.
Das heißt, bei Ihnen hat zu dem Zeitpunkt alles gepasst, aber nicht, dass Sie irgendwie gesagt haben, oh je, jetzt sind die Zinsen günstig, jetzt müssen wir ein Haus kaufen, sondern das war sowieso schon im Hinterkopf.
Das war im Hinterkopf. Wir haben es dann doch relativ schnell gemacht, weil wir das richtige Grundstück gefunden haben. Aber letztendlich haben wir gesagt, dass wir uns Zeit lassen wollen, weil es natürlich auch letztendlich ist eine Lebensentscheidung, weil man ja doch sehr viel Geld aufnimmt bei der Bank. Wir haben, wie gesagt, dann das richtige Grundstück gefunden und von da an ging es dann relativ zügig.
Genau, was dann alles im Verlauf dieser Zeit passiert ist, darüber sprechen wir im Laufe unserer Sendung auch noch. Bei mir im Studio ist auch Albert Overath, Elektroinstallateurmeister und Kreishandwerksmeister hier in Kiel. Herr Overath, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, die Auftragsbücher, die sind momentan voll. Wie lange muss man bei Ihnen momentan warten, wenn man zum Beispiel, eine neue Küche einbauen müsste?
Das kommt natürlich mehr ganz drauf an. Mehr kann man nicht generell beantworten, weil Sie dürfen eins sagen, die müssen einen bestimmten Vorlauf, müssen Sie immer haben. Und eine Kücheumbau ist ja nun kein Vorlauf, sag mal, für einen Elektriker, der unheimlich lange dauert, das in einem Tag in der Regel erledigt. Das kriegt man immer kurzfristig immer noch mal dazwischen geschoben. Nur alles, sag mal, was ein bisschen länger dauert, braucht auch einen längeren Vorlauf. Anders ist das einfach nicht mehr machbar, weil Sie brauchen gewissen Vorlauf, sag ich mal, Auftragsbücher geben es einfach nicht her, sondern die Tagesarbeit kurzfristig dazwischen zu schieben.
Auch darüber sprechen wir im Laufe der Sendung noch ein bisschen intensiver. Der Bauboom, der hat nicht nur Folgen, dass man länger auf Termine warten muss, sondern auch, dass man möglicherweise vielleicht mit Baumängeln zu tun hat. Auch darüber wollen wir heute sprechen mit Baurechtsanwalt Klaus Rehse. Herr Rehse, die Handwerksbetriebe, die stehen enorm unter Zeitdruck, die kommen kaum noch hinterher. Was ist Ihre Erfahrung? Passieren da mehr Fehler als sonst?
Also Baumängel hat es eigentlich immer schon gegeben. Man rechnet so bei einem Einfamilienhaus mit 20 Mängeln, die da übrig bleiben. Es gibt Ausreißer, sogenannte Montagshäuser, die haben dann 40 Mängel. Aber ja, man muss damit rechnen, dass es zu Mängeln kommt. Und dann geht es eben darum, wie man damit umgeht. Einmal, wie der Bauherr damit umgeht, wie gut er beraten ist, in erster Linie technisch beraten ist und wie auch die Baufirma damit umgeht. Ob sie das erstmal vor sich hinschiebt und sagt, wir warten mal ab, was unser Subunternehmer da gemacht hat und was er dazu sagt, oder ob sie zu ihrer Mängelverpflichtung oder Beseitigungsverpflichtung steht und partnerschaftlich mit ihrem Vertragspartner umgeht.
Endlich ist das Traumgrundstück gefunden und ein bezahlbares Haus noch dazu. Die Vorfreude, die ist da grenzenlos und die meisten Bauherren, die können es kaum erwarten, endlich in ihr eigenes Haus zu ziehen. Danny Wagner, dieses Gefühl, das kennen Sie auch noch, oder? Diese Vorfreude, endlich rein zu können.
Auf jeden Fall.
Wann, erzählen Sie nochmal, haben Sie angefangen zu bauen und wann sind Sie dann eingezogen?
Also wir haben im Dezember 2013 haben wir den Bauvertrag unterschrieben. Dort haben wir dann auch das Grundstück gekauft. Und sagte man damals, dass wir im August nächsten Jahres anfangen können, weil da wurde nämlich das Baugebiet, sollte dann erschlossen werden. Und letztendlich haben wir dann erst im November 2014 angefangen und konnten dann knapp ein Jahr später einziehen, also im August 2015.
Das heißt, es hat sich im Vorfeld schon mal mit der Schließung alles ein bisschen verzögert, was vielleicht noch verschmerzbar gewesen wäre. Aber dann wurde Ihre Vorfreude doch relativ schnell getrübt. Was ist da alles bei Ihnen schiefgelaufen?
Also die Erschließung, die hat letztendlich nur 2 Wochen länger gedauert. Was länger gedauert hat, ist einfach die Kommunikation mit dem Bauträger, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Uns hat man damals gesagt, dass wir halt vom Start weg gleich loslegen können. Letztendlich musste man dann vorher die Bemusterung machen. Dann ist es aber nicht so gewesen, dass man jeden Tag dahin hätte fahren können, sondern es war mehr so, man hat dann irgendwie Wochen später hat man erst einen Termin bekommen. Dann musste man dorthin fahren, sich die Bemusterung, sprich Badezimmer etc. aussuchen. Dann wurden die ganzen technischen Zeichnungen und so weiter erst gemacht. Das dauerte dann auch nochmal wochenlang. Dann hieß es bei uns, dass teilweise Handwerker nicht rechtzeitig können. Und deshalb hat sich vieles einfach nach hinten verschoben, weswegen wir dann unglaublich spät angefangen haben.
Und das alleine ist ja schon ein bisschen ärgerlich, aber wäre noch nicht so dramatisch gewesen. Beim Bau ist es dann ja richtig blöd gelaufen, ne?
Genau. Bei uns ist leider das Problem, dass wir während der Bauphase, die würde halt über Weihnachten und über Neujahr hinweg, sprich über den Winter gehen. Ich glaube, dass die Maurer unglaublich unter Druck waren, das Haus dichtfest, sagt man, zu bekommen, damit die Fenster rein können, damit man halt innen drinnen weiter machen kann, damit man von der Witterung nicht oder unabhängig ist. Das war bei uns dann das Problem, dass sie dann teilweise bei Minusgraden gemauert haben. Es hat geschneit. Wir haben ein dunkles Verblendmauerwerk mit einer hellen Fuge. Die wurde durch den Schnee ausgewaschen und der helle Zement lief eigentlich an der Fassade wieder runter. Zusätzlich, dadurch, dass es natürlich sehr früh dunkel ist, haben die ja wirklich schief gemauert. Da waren wirklich Wellen drin. Die Fugen waren unterschiedlich groß. Weshalb wir dann irgendwann gesagt haben, so jetzt ist Feierabend und einige Wochen später haben wir uns dann erst mit dem Bauträger dort getroffen, haben denen erzählt oder gezeigt, was da unserer Meinung nach schief gelaufen ist. Und ja gut, das dauerte glaube ich eine halbe Minute das Gespräch, dann wurde gleich dass wir damit gedroht, dass wir uns vor Gericht wiedersehen. Dann wird erstmal ein Baustopp verhängt und das kann Jahre dauern und
Letzten Endes ist dann alles wieder abgerissen worden und neu gebaut worden, ne?
Es war eine, das haben wir gar nicht mitgekriegt, ungefähr eine Woche später wurde alles abgerissen und neu gemacht. Also das sagt ja für uns auch, dass die Entscheidung eigentlich von vornherein klar war, weil wenn das eine Entscheidung sein könnte, dann redet man vielleicht länger drauf rum. Aber das ging dann relativ zügig.
Wie haben Sie sich denn vorher eigentlich informiert, bevor Sie sich für Ihren Bauunternehmer entschieden haben?
Wir haben natürlich diverse Angebote vor Ort eingeholt, haben auch viel im Internet recherchiert. Eigentlich nur so, es gibt viele, die schreiben zum Beispiel Bautagebücher, einfach mal ein bisschen nachgelesen. Wir haben auch ein bisschen geguckt, wie so das Gespräch mit dem Verkäufer mit der Firma vonstatten geht. Das sind so die Geschichten, wo wir uns informiert haben.
Baurechtsanwalt Klaus Rehse, sich im Internet informieren, das Gespräch suchen, da vielleicht einfach auf sein Gefühl hören, ist das die richtige Herangehensweise oder kann man noch mehr machen, um einen guten Bauunternehmer zu finden und dann vielleicht vor bösen Überraschungen gefeit zu sein?
Ja, die meisten überstürzen das eigentlich. Man sollte sich wirklich auf diese ganze Problematik vorbereiten. Das geht übers Internet, man kann aber auch Bücher kaufen. Ich habe hier zum Beispiel heute für 1 Euro ein Buch auf dem Flohmarkt in Gettorf erstanden, weil ich da gerade vorbeikam. Eigentumswohnung, Auswahl und Kauf von der Verbraucherzentrale mit Stiftung Warentest zusammen herausgegeben. Das gibt's auch für Bauen, also für Einfamilienhäuser. Und wer da, das sind schon 200 noch was Seiten mit tollen Tipps, muss ich sagen, Dingen, wo man was abhaken kann, was ist eine Abnahme, auf was muss ich achten bei einer Baubeschreibung. Man muss sich einfach erstmal reindenken, das ist ja nicht wie ein Auto kaufen. Beim Auto weiß ich eigentlich, um was es geht. Beim Haus, das ist kompliziert. Schon bei einer Eigentumswohnung ist es kompliziert. Und da muss man sich erstmal wirklich drauf vorbereiten.
Haben Sie vielleicht so 3 griffige Tipps, wie ich einen guten Bauunternehmer finde, was ich vielleicht auf jeden Fall vermeiden sollte?
Also einmal sage ich immer, es muss jemand sein, der mir eine Liste mit Referenzen geben kann. Also wenn ich eine Firma habe, wo ich ins Internet gucke und weiß, die ist also vor einem Jahr gegründet worden, dann ja, so schlecht es für diese jungen Firmen ist, aber da rate ich in meiner Beratungspraxis meist von ab. Weil da muss man sich dann auch mal angucken, wo der Geschäftsführer vorher tätig war und mit welcher Firma er möglicherweise vorher schon pleite gegangen ist. Das ist das eine. Das zweite, man muss sich angucken, wie die sich darstellen. Also da geht es nicht darum, dass der Verkäufer einem das Blaue vom Himmel runterredet, sondern da geht es darum, welche Unterlagen bekommt man. Ist da schon eine Baubeschreibung drin? Nicht wie bei Ihnen, dass man eigentlich, nachdem man einen Vertrag geschlossen hat, sich darüber unterhält, ob das nun Busch Jäger ist, das man einbaut mit einer Elektro oder Hans Grohe so und so für die Sanitärsachen, sondern dass man das vorher ermittelt, damit man auch den Preis hat. Das gehört alles in die Phase vor dem Vertragsabschluss. Und da kann man dann auch vergleichen.
Okay, das heißt, das sind schon so ein, zwei Tipps, die man einfach mal mitnehmen kann. Sich vorher viele Gedanken machen und eben nicht sich vielleicht nur auf das gute Gefühl und das nette Gespräch verlassen. Wie man den richtigen Bauunternehmer findet, wissen wir jetzt also. Wie man den Vertrag unterzeichnet, worauf man da achten muss, darüber sprechen wir hier gleich in der Sendung zur Sache. Das Grundstück ist gefunden, das Traumhaus auch. Und der Bauunternehmer, der verspricht natürlich, das Traumhaus auch zu einem festen Preis auf das Grundstück zu setzen. Und klar, den vorgelegten Vertrag, den unterschreibe ich dann natürlich erstmal ohne Bedenken. Der Bauunternehmer ist ja schließlich der Profi und der wird schon wissen, was da drin steht. Aber so eine Leichtgläubigkeit, die kann hinterher richtig teuer werden, vor allem, wenn man später noch extra Wünsche hat. Danny Wagner, wie war das bei Ihnen, als Sie das Haus gebaut haben? Konnten Sie hinterher noch extra Wünsche anbringen oder sind Sie da auch ein bisschen auf die Nase gefallen?
Also uns wurde im Vorhinein gesagt, dass man ganz, ganz viel mit den Handwerkern vor Ort direkt abklären kann. Letztendlich war es dann aber leider nicht so. Entweder hat man die Handwerker gar nicht gesehen, weil die morgens gekommen sind und nachmittags schon wieder weg war, weil man selbst arbeitet ja auch. Oder die sagen ganz einfach, dass sie gar keine Zeit oder gar keine Möglichkeiten haben, irgendwelche Sonderwünsche umzusetzen. Und wenn man dann an den Bauträger rangeht und dort fragt, ob man irgendwelche Sonderwünsche noch irgendwie mit einspielen kann, weil man sich vielleicht was anders überlegt hatte, dann wurde bei uns so eine sogenannte Planungspauschale erhoben. Das waren dann gleich 1.000 Euro. Egal, in welchem Aufwand man irgendwas geändert haben wollte. Das macht man natürlich, damit man halt keine extra Wünsche oder keine Änderungen noch mehr mit reinbringt.
Elektroinstallateurmeister Albert Overath, kommt Ihnen das bekannt vor, dass Sonderwünsche hinterher echt teuer werden?
Das ist leider heute bei Bauträgern sehr häufig der Fall. Deswegen kann ich nur jedem raten, bevor man irgendwas unterschreibt, genau zu lesen, was man unterschreibt und vor allen Dingen sämtliche Sonderwünsche, die man hat, vor Vertragsunterschrift, sag mal, zu planen, zu kalkulieren, weil dann bekommt man in der Regel immer einen vernünftigen, fairen Preis.
Warum ist das denn so schwierig, auch vielleicht aus Ihrer Handwerkersicht jetzt, wenn jetzt jemand wie Herr Wagner hinterkommt und sagt, ach übrigens, ich hätte gerne statt der 4 Steckdosen in der Küche 8 Steckdosen.
Überlegen Sie doch selber mal, wenn Sie, sag mal, beim Bauträger auch die Handwerksfirmen, die sollen für 3.500 Euro, 4.000 Euro einen ganzen Bau machen. So, wenn jetzt der Bauherr sagt, ich möchte noch ein paar Sonderwünsche haben, das ist doch ganz klipp und klar, das, was Sie vorher bekommen, Sie die Marge so dermaßen klein. Wenn Sie wenigstens noch ein bisschen Gewinn dabei machen wollen, sind die Extraleistung in aller Regel bis Sicherheit 30% teurer, wie sie normal sind.
Das heißt, Sie stehen aber auch total unter Druck, weil der Bauunternehmer zu Ihnen als Handwerkern dann auch einen Festpreis sagt und da müssen Sie dann gucken, kommen Sie mit klar oder nicht.
Genauso ist das. Die Bauträger, sag mal, drücken die Handwerksfirmen ja auch, sie quetschen sie aus und die Marge wird für die Handwerker immer kleiner. Und deswegen ist es leider häufig so, dass Sonderwünsche leider immer etwas teurer sind, als wenn man das gleich mitplant. Deswegen vernünftig planen, vernünftigen Vertrag und dann haben Sie auch ein vernünftiges Haus.
Baurechtsanwalt Klaus Rehse, das heißt, muss ich mir wirklich, bevor ich anfange zu bauen, Gedanken machen, welche Farbe soll die Schlafzimmertür haben und wie viele Steckdosen möchte ich in der Küche haben?
Grundsätzlich ist das so. Es ist sogar so, dass rechtlich das so ist, dass ein Bauvertrag eben einmal festlegt, was als soll gebaut wird. Das ist ja nicht wie bei der VOB, das ist ein besonderes Vertragswerk für eigentlich große Bauvorhaben, weil sich da immer etwas ändert, siehe BER, Flughafen oder Philharmonie, das sind andere Dinge. Aber wenn es darum geht, ein Haus zu bauen, dann ist das, was man von vornherein geregelt hat, das, was man verlangen kann. Deshalb muss man sich überlegen, ganz einfach auch mal ein bisschen denken, was habe ich eigentlich in meiner Küche jetzt für Steckdosen und was möchte ich haben? Es gibt schon Leute, die dann übersehen, dass sie vielleicht noch einen Trockner jetzt da irgendwo haben müssen oder eine Waschmaschine im Hausanschlussraum oder einen Phrasenabzug, der braucht eine Zuleitung. Da muss man ja schon sehen, was ist in der Baubeschreibung drin und komme ich damit aus?
Das heißt, möglicherweise sieht dann so ein Fertighaus auf den ersten Blick sehr günstig aus, weil da aber eben vielleicht dann auch, wie bei einem Auto verglichen, nur die Grundausstattung bei ist und alles, was an Sonderwünschen, wie auch bei einem Auto, kostet dann extra. Also wenn ich statt der 4 vielleicht 8 Steckdosen haben will, klar, wird der Preis hinterher wieder teurer, oder?
Also im Grunde genommen geht es schon zum Teil darum, ob ich 3 oder 4 Räder habe. Also ne, wenn ich eine Küche habe und auf der über der Arbeitsplatte habe ich nur 3 Steckdosen, da kommt doch heute keiner mehr mit aus. Ne, also da muss man doch schon von vornherein eigentlich als Bauträger schon mehr einplanen. Wenn man eine Baubeschreibung sieht, wo das nicht drin ist, dann weiß man schon, wie die rechnen. Dann wollen die eine Pauschale haben und eine Umplanungspauschale haben und da noch extra Geld bei verdienen. Das heißt, sie machen sich im Wettbewerb, wenn man sich mehrere angucken würde, würde man sagen, oh, das ist ja ein günstiges Haus. Und wenn man das dann wirklich vergleichen könnte, dann kann man sehen, dass sie eigentlich teurer sind. Vergleichen ist aber auch nicht möglich, weil die Baubeschreibungen nicht so detailliert aufgebaut sind, dass man es überhaupt vergleichen kann. Man müsste unwahrscheinlich viel Arbeit reinstecken.
Aber eigentlich müsste man ja die Baubeschreibung vorher wirklich durchlesen, damit man nicht hinterher das böse Erwachen hat. Ich habe nur die drei Steckdosen.
Das muss man auf jeden Fall. Man muss sich viele Gedanken erstmal machen von vornherein. Man kann natürlich auch dann irgendwann dazu gehen, dass man sagt, ich gehe damit zu einem Baufachmann. Ich will jetzt nicht Anwalt sagen, das kann man auch machen. Aber es gibt ja eben auch Architekten oder Bausachverständige, mit denen man da vorher auch nochmal drüber reden kann, wenn man nicht schon Architekten für die ganze Planung nimmt, was aus Kostengründen viele nicht mehr machen. Aber dann sollte man schon in der ersten Phase jemanden, der vom Fach ist, nehmen, der sich das mal anguckt und der dann eben aus seiner Sicht sagen kann, da fehlt das, da fehlt das. Die sind sehr viel günstiger, als nachher einen Bauprozess zu führen.
Elektroinstallateurmeister Albert Overath, ist das auch Ihre Erfahrung, dass häufig Dinge einfach fehlen in so einem Haus, was dann sich total günstig anhört, weil es vielleicht nur 149.000 Euro kostet, aber eben nur ein Rad fehlt?
Das ist einfach so, in der Baubeschreibung steht ein paar Steckdosen drin und das reicht für ein vernünftiges Haus überhaupt nicht aus. Sie haben eben minderwertige, sag ich mal, Ausstattung. Und wenn Sie das vernünftig haben wollen, brauchen Sie zusätzliche Ausstattung. Aber die ganze Technik ist heute wirklich wesentlich weitergegangen. Wenn Sie jetzt so mal sehen, mit Smart Home und alles, was dazukommt, mit Internet, das ist alles Elektro, sind technische Ausrüstung. Und das müssen Sie vorher bedenken und nicht im Nachhinein. Und das, was Sie im Nachhinein machen, kostet in aller Regel leider immer mehr Geld. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man solche Gespräche auch mit den einzelnen Handwerkern komplett einmal neu führt und auch bespricht, was man wirklich selber haben möchte. Weil das, was man, die Handwerker, sag mal, geben einem ja auch Ideen. Dass man sagt, mach mal das, denk daran und. Die bauen ja nicht das erste Haus. Und wenn die jetzt schon mehrere gemacht haben, dann wissen sie auch genau, was ungefähr heutzutage verlangt wird und was auch Standard ist, wo sie dann auch nachher vernünftig mit auskommen.
Also schon mal ein ganz wichtiger Tipp für alle, die bauen wollen. Nicht von günstigen, vermeintlich günstigen Fertigangeboten blenden lassen, sondern immer noch mal drauf gucken, was ist eigentlich alles dabei. Und wir haben auch eine erste Frage bekommen. Da geht es im weitesten Sinne auch um Verträge. Hören wir mal rein.
Mein Name ist Udo Thomsen, komme aus Glückstadt, baue zurzeit ein 6-Familien-Haus. Und meine Frage wäre, ob man die Architektenhonorare zum Beispiel reduzieren kann, aufgrund der Tatsache, dass der Bau ein halbes Jahr später begonnen werden konnte.
Baurechtsanwalt Klaus Rehse, da hat jemand noch mit einem Architekten gebaut, ist aber nicht ganz zufrieden offenbar. Kann er hinterher das Honorar kürzen?
Also grundsätzlich ist das schwierig, weil man muss dem Architekten ja erstmal sagen, dass er irgendwo etwas nicht ordnungsgemäß gemacht hat. Die Architekten rechnen nach der HOAI ab und da gibt's Leistungsphasen und wenn die alle durchlaufen sind, dann hat er sein Honorar eben auch verdient. Im Übrigen ein gesetzlich festgelegtes Honorar, was man auch kaum beeinflussen kann. Und dann gibt's natürlich, wenn er etwas falsch gemacht hat und deshalb die Bauverzögerung kommt, einen Schadensersatzanspruch unter Umständen. Aber der Schaden ist ja, den nachzuweisen und zu berechnen, das ist also kaum möglich.
Also einfach mal zu sagen, so, kriegst jetzt 30% weniger, weil das sich alles ein halbes Jahr verzögert hat, das ist rechtlich eher auf wackeligen Füßen.
Ja, würde ich lieber nicht machen, weil die wissen auch schon, dass das so nicht geht.
Prima, dann haben wir jetzt gerade über das Thema Neubau gesprochen, aber es gibt auch ganz viele, die momentan sanieren, renovieren. Da gucken wir gleich mal drauf. Ein modernes Badezimmer, frische Farbe im Treppenhaus oder eine neue Heizung. Zu renovieren, das kann wirklich richtig viel Spaß machen, wenn denn alles so läuft wie geplant. Das haben Suse und Knut Mende aus Kiel gemerkt. Sie haben eine Wohnung wieder auf Vordermann gebracht und sind mit dem Ergebnis so richtig zufrieden. Cassandra Aden hat die beiden getroffen.
Es riecht nach Spachtelmasse und Farbe in der neuen Wohnung. Die Fenster sind drin und die Wände fast alle gestrichen. Malermeisterin Julia Ruser und ihre Kunden Suse und Knut Mende stehen vor der Tür und bestaunen den Fortschritt. Knut Mende ist voll des Lobes für das Werk seiner Malerin.
Mit der Malerin sind wir bislang sehr zufrieden. Haben auch von einem sehr guten Freund diesen Tipp damals bekommen. Haben sie auch schon einige Male in Anspruch genommen. Haben ja auch, glaube ich, schon viele andere Aufträge vermitteln können. Dann über Freunde und Freundesfreunde, die uns immer gefragt haben, Mensch, wir haben gehört, du hast eine gute Malerin. Und man merkt einfach, wenn einer so mit Herz und Seele dabei ist, dass er dann auch vernünftige Arbeit liefert.
Die 29-Jährige arbeitet als Malermeisterin im Betrieb ihres Vaters in Schinkel. Vier weitere Maler sind dort beschäftigt und an Aufträgen mangelt es nicht. Genau darum ist es wichtig, sich vernünftig zu organisieren, meint sie.
Wir versuchen schon eben halt vorschauen, zu schauen, wann welcher Mitarbeiter zur Verfügung steht und dass wir die Termine fristgerecht dann einhalten können, rechtzeitig anfangen können, dass das Material pünktlich da ist auf den Baustellen. Meistens ist es ja so, dass der Maler doch eher zum Ende hinkommt und dann die anderen Gewerke schon Schwierigkeiten hatten, weil das da nicht so planmäßig ablief. Ja, sind wir dann die dann am Ende Gas geben müssen.
Ihre Kunden sind deshalb so zufrieden, weil sie nicht nur nett und freundlich ist, sondern ihre Arbeit auch gründlich macht. Dass die Mendes wenig bis gar keinen Ärger hatten, erklärt sich Knut Mende so.
Für uns war das immens wichtig, dass meine Frau dann als Ansprechpartner oder als Bauleitung halt dann vor Ort war, weil halt so viele Gewerke also sich aufeinander abstimmen mussten. Wir hatten also eine ganze Wohnungsrenovierung zu veranstalten und die eine Firma muss fertig sein, bevor die nächste anfangen kann, da muss die andere dazwischen kommen. Das heißt, so die einzelnen Abläufe mussten wir eigentlich jeden Tag absprechen. Und dadurch, dass sie zu Hause war, war sie auch dann für alle Gewerke auch mal ansprechbar.
Es lässt sich eben viel Ärger vermeiden, wenn man klare Absprachen trifft und sich regelmäßig unterhält. Das haben die Mendes genau richtig gemacht, bestätigt die Malerin. Keine Selbstverständlichkeit und manchmal treffen die Auftraggeber dabei auch nicht den richtigen Ton, meint Julia Ruser.
Dass eben Handwerker so in eine Schublade gesteckt werden und ja so ein bisschen herablassen sind die Leute doch teilweise leider. Oder auch, dass sie denken, dass der Alkohol irgendwie auf die Baustelle gehört. Aber also die Leute fragen dann doch und glauben, es würde irgendwie zu der Arbeit dazugehören.
Und du so lieber ein Glas Sekt vielleicht?
Ja, eher ein Hugo. Nein, den erst danach.
Und da fällt Knut Mende doch gleich noch was ein.
Ich sag, das Filetstück kommt ja zum Schluss. Ne? Wenn sie dann sagt, sie lackiert gerne, da haben wir noch die Rückseite der Tür, die muss noch lackiert werden. Und das kannst du nochmal ganz zum Schluss dann, das ist dann die letzte Aufgabe hinterher.
Und danach gibt es dann auf jeden Fall ein Gläschen Hugo.
Ja, ein Beispiel, wo alles wunderbar geklappt hat, wo Bauherr und aber auch Handwerker zufrieden sind. Elektroinstallateurmeister Albert Overath. Wie ist das? Wie oft kommt das vor, dass Ihnen die Bauherren eher schon so mit einer Skepsis oder vielleicht sogar mit einer negativen Haltung entgegenstehen, weil sie sagen, ah, Handwerker, die hinterlassen eh immer nur Dreck und machen auch eigentlich nur Fehler?
Das würde ich nicht generell so besagen. Also es ist wirklich so, dass die meisten gehen ja doch unvoreingenommen da rein. Und also wer richtig schlechte Erfahrungen hat, sag ich mal, glaube ich nicht, dass der sagt, pass mal auf, ich will da und da was haben. Und der geht einem auch nicht mehr von den Füßen. Der bleibt genau da, wo er steht und wo man arbeitet. Der macht jeden Handschlag, begutachtet er. Und das ist mit Sicherheit für beide nicht gut, weil das ist für den Monteur, der da am Arbeiten ist, wenn ihm immer einer genau auf die Hände guckt, kein Vorteil. Und er wird dabei auch nicht ruhiger und auch nicht schneller. Und deswegen ist es immer ganz gut, man muss schon gewisses Grundvertrauen muss einfach da sein, weil es gibt auch heute viele Herren, sag mal, die sagen, pass mal auf, hier ist der Schlüssel. Und wenn ich heute Abend wiederkomme, dann möchte ich mein Haus oder meine Wohnung so wiederfinden, wie ich sie eben hinterlassen habe, sauber, ordentlich, und so sollte es heute auch sein.
Was ist denn aus Ihrer Sicht als Handwerker wichtig, damit das Zusammenarbeiten gut klappt? Also wir haben schon gehört, die Bauherren sollen vorher ganz genau sagen, was sie haben möchten, aber gibt es noch was aus Ihrer Sicht wichtig ist?
Sie haben ja gehört, wenn Sie ein komplettes Bad machen, müssen Sie normalerweise, sagen wir, einen Bauzeitenplan machen, wo genau feststeht, dann kommt der Fliesenleger, dann wird abgerissen, dann kommt der Klempner, dann kommt der Elektriker und, dass Sie genau festlegen, weil ein Badezimmer kann man heutzutage wirklich verhältnismäßig gut planen. Es gibt überall mal ein paar kleine Überraschungen, aber die kleine Überraschung dauert maximal einen halben Tag. Und wenn Sie das vernünftig takten, haben Sie normalerweise auch keine Probleme, das vernünftig hinzubekommen.
Das heißt für Sie, damit Sie planen können, ganz wichtig, dass Termine gemacht werden, an die Sie sich auch halten können.
Genauso ist das. Das muss vernünftige Absprachen geben und an die muss sich normalerweise auch jeder halten.
Baurechtsanwalt Klaus Rehse, was sind so wichtige Sachen, die man beim Renovieren beachten muss, damit man da keine böse Überraschung erlebt? Zum Beispiel, wenn man vielleicht einfach nur eine neue Dusche haben möchte und hinterher wird gesagt, das Rohr ist marode, das Rohr ist marode und eigentlich müssen wir fast das ganze Haus abreißen. Also wenn ich eigentlich nur eine kleine Sache gemacht haben möchte und hinterher soll ich doch ein Vermögen ausgeben, kann ich mich davor schützen?
Nee, kaum. Ganz einfach. Also die Leute können ja nicht hinter die Wand gucken. Und gerade im Altbau ist es so, wenn man da anfängt, was abzureißen, dann weiß man nicht, was kommt. Nicht gerade die alten Leitungen, da muss dann unter Umständen mehr gemacht werden. Und das kostet eben sein Geld. Dafür macht man das ja auch, dass man dann jahrelang wieder Ruhe hat. Wichtig ist, dass man vernünftige Firmen hat, die einen dann aber auch beraten. Es geht ja nicht darum, dass sie sagen, ja, das machen wir, das geht alles. Und nachher sagen sie, ja, aber das ist jetzt und so weiter. Es muss darum gehen, dass man auch Vertrauen haben kann und dass man einem vernünftig erklärt wird, warum ist das jetzt nötig? Wenn ich das nicht mache, was ist dann? Also es ist ja dieser Neubau, da ist es ja alles ganz einfach. Da haben sie, nicht, da ist eine Kalksandsteinmauerwerk oder was anderes und da werden die Elektroleitungen reingeschlitzt und nicht, da kann man alles neu machen. Aber bei dem anderen, da machen sie eine Wand auf. Also es geht schon los, wenn sie Malerarbeiten machen wollen. Ich habe meine Eigentumswohnung da den Leuten gesagt, ja, dürft ihr selbst renovieren, bekommt dafür 3 Monate mietfrei. Dann haben die Tapeten runtergenommen, da kam dann der Putz der neuen Heimat hinterher. Ja, damit haben die natürlich nicht kalkuliert, das hat man da natürlich einer Fachfirma gegeben. Aber das ist eben so, das sind Risiken. Und Bau kostet Geld, Renovierung kostet Geld. Da kann man einfach nicht Billigheimer machen.
Das ist vielleicht das Wichtigste, was wir schon mal mitnehmen. Also billig ist auf jeden Fall beim Bauen nicht gut. Man sollte lieber ein bisschen mehr investieren, um dann Qualität zu haben. Und worauf man sonst noch achten muss, reden wir gleich in der zweiten Stunde hier in der Sendung zur Sache drüber. Wir reden über das Thema Handwerker und was Bauherren beachten sollten. Bei mir ist das immer so, wenn ich einen Handwerker im Haus habe, dann lasse ich den am liebsten ganz in Ruhe seine Arbeit machen, weil ich nicht möchte, dass er sich von mir irgendwie überwacht oder kontrolliert fühlt. Danny Wagner, Sie haben ja auch vor kurzer Zeit ein Haus gebaut. Wie haben Sie das gehandhabt? Haben Sie den lieber auf die Finger geschaut oder haben Sie auch eher gedacht, so, ich lasse die mal machen?
Ich muss ehrlich gestehen, handwerklich bin ich nicht unbedingt der Begabteste. Das heißt, selbst wenn ich denen auf den Finger geguckt hätte, würde ich offensichtliche Mängel nicht erkennen. Wir sind natürlich jeden Tag oder alle 2 Tage sind wir auf die Baustelle gefahren, haben uns dort die Fortschritte angeguckt, einfach weil uns das natürlich auch interessiert und sind durch jeden Raum durchgegangen. Aber wir haben halt auch den Bau mit einem Bausachverständigen begleiten lassen. Aber wie gesagt, auf die Finger geguckt haben wir denen jetzt auch nicht, weil die sollen, wie gesagt, ihre Arbeit machen und dann ist das auch gut.
Albert Overath, Elektroinstallateurmeister aus Kiel. Wie ist das? Wie viel sollte man Ihnen Handwerkern auf die Finger schauen und wie weit sollte man sie auch in Ruhe machen lassen? Und wann darf man denn mal nachfragen?
Also nachfragen darf man grundsätzlich, das war noch nie verboten. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, was eben auch schon mal angesprochen ist, dass man sich in der Regel für ortsansässige Betriebe entscheidet, dass man auch mit den Leuten spricht, das durchspricht, was man hat. Und dann ist das auch gut so. Vor allen Dingen, Kontrolle hat noch nie geschadet, das ist einfach so, weil jede Firma hat gute Monteure und jede Firma hat auch nicht so gute Monteure. Und wenn ich einen richtig guten erwische, der macht seine Arbeit, da kommen sie nach Hause und sie sehen von der gesamten Arbeit gar nichts. Es ist sauber, es ist ordentlich hinterlassen. Und wenn sie nochmal einen schlechten Monteur erwischt haben, dann ist die halbe Bude eingestaubt. Kommt leider immer wieder vor, soll nicht sein. Aber deswegen ist es ganz wichtig, dass man auch eine gute Firma und gute Monteure bekommt.
Aber Sie haben eben schon gesagt, die ganze Zeit daneben stehen und Ihnen auf die Finger schauen, das ist auch nicht richtig.
Nein, das sollte man in der Regel auch nicht tun, weil hat noch nie was gebracht. Weil wenn der Monteur wird dadurch nervös, er wird deswegen auch nicht schneller und vor allem wird garantiert auch nicht besser dadurch, wenn immer einer hinter Ihnen steht. Also man sollte auch ein gewisses Grundvertrauen grundsätzlich mitbringen.
Herr Wagner, bei Ihnen, Sie haben gesagt, Sie haben nicht so die handwerklichen Fähigkeiten, haben zwar immer geguckt, aber hatten auch immer einen Sachverständigen dabei. Wann sind denn bei Ihnen dann so die Mängel aufgefallen? War das dem Sachverständigen sofort klar, hier und hier ist was nicht richtig oder hat das ein bisschen gedauert?
Also beim Verblendmauerwerk, da ist es dann sofort aufgefallen, da haben wir dann auch sofort das Ganze schriftlich reklamiert angemahnt und haben das dann Ganze auch sofort gestoppt. Aktuell jetzt, nachdem das Haus schon übergeben wurde, sind Feuchtigkeitsmängel bei uns aufgetreten, die von draußen irgendwo reingekommen sind. Das ist, wie gesagt, ungefähr ein halbes Jahr, nachdem wir eingezogen sind, aufgetreten. Und klar, wir sehen es jetzt natürlich an den Wänden und am Fußboden ein Stück weit. Der Bauträger spricht sich davon frei und sagt, der Garten- und Landschaftsbauer war es, die schieben sich jetzt gegenseitig die Schuld ein bisschen hin und her. Und ja, wir stehen dazwischen und haben nicht das handwerkliche Know-how, um da irgendwie zu argumentieren. Deswegen ist es jetzt, dass wir uns da irgendwie auch Hilfe holen mussten.
Thema Mängel stellen wir noch mal ein kleines bisschen zurück, sprechen wir gleich noch ausführlich drüber. Bleiben wir noch mal eben bei dem Thema Handwerker. Wie finde ich eigentlich einen guten Handwerker und was unterscheidet so einen guten von einem schlechten Handwerker? Herr Overath.
Das ist einfach, die meisten werden ja doch, sag mal, oder ganz viele haben über Mundpropaganda, sag ich mal, und Weiterempfehlung von anderen Leuten, von anderen Kollegen, die man kennt. Und das ist schon wichtig, dass man darauf achtet. Man kann sich natürlich auch im Internet schlau machen, aber im Internet steht manchmal auch viel, viel Blödsinn. Da steht nicht immer alles Positive, weil alle, die zufrieden sind, schreiben da in der aller Regel nichts rein. Und alle, die was zu meckern haben, schreiben das da rein. Und deswegen muss man nicht immer alles glauben, was auch im Internet steht. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist, dass Sie, sag mal, vernünftige Monteure haben. Und wenn Sie von einem Kollegen und einem Bekannten, sag ich mal, ein gutes Zeichen bekommen, der ist in Ordnung, der macht gute Arbeit, kann man sich in aller Regel auch darauf verlassen.
Also Mund-zu-Mund-Propaganda für Sie als Werbung wichtig, aber für mich als Bauherren auch wichtig, um gute Handwerker zu finden. Baurechtsanwalt Klaus Reese, wenn ich jetzt über die Baustelle gehe oder eben durch mein Badezimmer, was ich gerade renovieren lasse, was muss ich da beachten? Reicht es, wenn ich da auch als Laie einfach nur einmal am Tag drüber gucke, vielleicht ein paar Fotos mache oder sollte ich wirklich immer jemanden mitnehmen, der Ahnung hat?
Also immer jemanden mitnehmen, das wird gerade bei einer Renovierung natürlich gar nicht möglich sein. Ich sag mal, nur ein Beispiel. Hier wurde jetzt vor einer Woche ein Haus abgerissen. Das war schon fast rohbaufertig. Und das wurde deshalb abgerissen, weil die Bauherren Fotos gemacht hatten. Von vornherein. Ne, die hatten eine Pfahlgründung gemacht. Dann haben sie Fotos gemacht, als dann die Streifenfundamente, die Bewehrung eingebracht wurde und als es gegossen wurde. Und da hatten sie auch schon einen Sachverständigen mit, der hatte dem Bauleiter der Firma schon gesagt, da ist was falsch. Das konnte er, weil die Fotos da waren. Dann hat er trotzdem weiter betoniert und dann auch noch weiter gebaut bis zum Drempel. Und ja, jetzt haben wir uns die Fotos angeguckt vor Ort mit dem Chef der Firma und mit dessen Statiker. Und der hat sich die Fotos angesehen und gesagt, das kriege ich nicht hingerechnet. Das tut mir leid. Das reißen wir ab. Das ist jetzt abgerissen und jetzt wird neu geguckt. Also machen Sie Fotos. Das ist doch so günstig. Und ein anderes Beispiel in Laboe. Der Mann hat wirklich, der war nicht immer da, hat sich auf seinen Architekten verlassen. Aber wenn er da war, hat er fotografisch das dokumentiert. Der kam aus Österreich. Der hat hier Urlaub gemacht, sollte sein Altersruhesitz werden. Da ist auch gerade furchtbar viel Verblendmauerwerk für über 200.000 Euro abgerissen worden, weil das alles mangelhaft war. Das sah man an den Fotos.
Also auch wieder ein ganz wichtiger Tipp. Fotos kann ja heute wirklich jeder mit dem Handy, mit der Kamera ganz einfach machen. Und wenn man dann hin und wieder ein Foto macht, vielleicht auch eine Detailaufnahme, hinterher möglicherweise auch zur Beweisführung, wenn man dann tatsächlich Mängel hat. Ganz wichtig, was man machen muss, wenn man Mängel hat, wie man dann damit umgeht, sprechen wir in wenigen Minuten drüber hier in der Sendung zur Sache. Eigentlich möchte man nur in Ruhe in seinem neuen Haus oder in seiner renovierten Wohnung leben und plötzlich sind die Fenster undicht, das Wasser läuft aus der Heizung oder man hört aber jedes Wort des Nachbarn. Auch möglich, dass die Mängel deutlich später auftreten, also vielleicht noch Jahre, nachdem man schon eingezogen ist. Und ja, dann fragt man sich, was tun. Herr Wagner, bei Ihnen ist genau das passiert. Sie wohnen in Ihrem neuen Haus und auf einmal werden die Wände feucht. Wann haben Sie eigentlich gemerkt, da stimmt was nicht?
Wir sind, wie gesagt, im August letzten Jahres sind wir eingezogen und im Dezember ungefähr haben wir die Mängel schon gesehen. Weil dann die Wände feucht wurden und der Putz, der hat leichte Ausblühungen gehabt. Wir haben das sofort angemeldet, auch schriftlich. Dort wurde dann gesagt, das ist wohl noch Restbaufeuchte, das ist ganz normal. Das wurde letztendlich dann aber immer mehr und dann haben wir es dann auch, wie gesagt, fotografisch festgehalten. Wir haben permanent angerufen und E-Mails geschrieben und haben gesagt, Leute, hier stimmt irgendwas nicht, guckt euch das bitte an. Wir haben jetzt, wie gesagt, das Glück, dass wir, ich glaube, insgesamt 5 Jahre Gewährleistungspflicht haben. Sprich, der Bauträger muss sich das dann auch angucken und sich den ganzen annehmen. Auch wenn wir letztendlich beweisen müssen, dass der Bauträger Schuld daran hat.
Aber es ist natürlich ärgerlich, ne? Sie sind jetzt, glaube ich, mit Gutachtern zugange und müssen jetzt, wie Sie gesagt haben, erstmal beweisen, dass das eben die Schuld des Bauträgers ist.
Auf jeden Fall. Also Gutachter sind nicht günstig und die schmettern das halt einfach so ab. Wir haben glücklicherweise noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante gehabt. Andersrum haben wir jetzt gesagt, gut, dann können wir uns halt kein Carport kaufen. Teile vom Garten müssen wir ein bisschen warten oder wie auch immer, weil wir nicht wissen, wo das Ganze geldlich hingeht. Ein Anwalt kostet Geld, was ich schon sagte, die Gutachter kosten Geld, ein Gerichtsgutachter kostet Geld und wir wissen halt nicht, wann Ende ist. Wir Fußleisten dürfen wir jetzt noch nicht anbringen, der Maler muss nochmal kommen, der Fußboden muss teilweise ausgetauscht werden. Das sind alles so Sachen, wo noch kein Ende abzusehen ist.
Also richtig, richtig ärgerlich. Baurechtsanwalt Klaus Rehse, wenn Mängel auftreten, erstmal die wichtigste Frage, wie lange muss eigentlich so ein Bauunternehmer Gewährleistung geben? Sind das die 5 Jahre und nach 5 Jahren habe ich dann Pech gehabt?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir eine Gewährleistung von 5 Jahren haben ab der Abnahme. Also es geht darum, dass man eine Abnahme macht, dann ist der Werklohn fällig. Und das Wichtigste an der Abnahme ist eben dann die Beweislastumkehr. Vor der Abnahme muss der Bauunternehmer beweisen, dass es kein Mangel ist. Nach der Abnahme muss ich beweisen als Bauherr, dass etwas mangelhaft ist.
Genau das, was Herr Wagner jetzt machen muss mit den ganzen Gutachten.
So ist es. Nur grundsätzlich ist es so, wenn da Wasser, also Feuchtigkeit reinkommt, dann kann man nicht das gerne hin und her schieben. Aber ich sag mal, dass der Gartenbauer nun so hoch das aufgeschüttet hat, dass von ihm das Wasser da reinläuft, das kann ich nicht glauben. Da gibt's DIN-Normen, die dafür sorgen, dass eigentlich eine Hangfolie da ist, die dafür sorgt, dass kein aufstauendes Sickerwasser dort reinkommt. Und da werden Fehler gemacht worden sein bei diesen ganzen Abdichtungen. Unter der Terrassentür wird möglicherweise eine Folie fehlen. Die Fensterabdichtung wird nicht richtig sein. Das ist dauernd. Also wir haben ja dauernd mit zu tun. Ich weiß auch gar nicht warum, weil eigentlich wird es so teuer nachher für die Unternehmen und es ist so einfach von vornherein vernünftig zu arbeiten, gerade da. Und wenn man einen Architekten hat, dann sollte der bei solchen Arbeiten gerade mal hingucken. Sonst, wenn man Architekten beauftragt hat, haftet der natürlich auch.
Aber was mache ich denn, wenn ich eben keinen Architekten hatte, wenn ich vorher vielleicht auch nicht gemerkt habe, da ist was falsch, sondern es mir jetzt wirklich erst auffällt, wenn ich schon drin wohne? Und der Bauunternehmer vielleicht sich überhaupt nicht kooperativ zeigt. Bleibt da nur noch der Gang zum Anwalt oder vor Gericht?
Also zunächst ist das Erste, was man macht, man beschreibt den Mangel und schreibt seinem Vertragspartner einen Brief. Ich bin ein Freund davon, dass man das nicht per E-Mail oder am Telefon macht, sondern nicht, wenn es die ersten Kontakte können ja gerne so laufen, das geht ja auch schnell. Aber dann schreibt man einen Brief, den man auch zustellen lässt und sagt, bei mir im Wohnzimmer an der und der Wand ist Feuchtigkeit zu sehen, es gibt Ausblühungen, ich habe ein Foto beigelegt, ich setze dir eine Frist bis zum, und dann nimmt man ein Datum, 1,5 Monate, 2 Monate später, diesen Mangel zu beseitigen. Nach Ablauf der Frist wird eine Fremdfirma beauftragt. Das ist die Fristsetzung, die man braucht. Danach ist der, wenn die angemessen war, in Verzug. Dann hat er alles andere zu erstatten, wenn er nachher für den Mangel zuständig war. Dann kann ich mir einen Sachverständigen nehmen. Natürlich muss ich den erstmal bezahlen. Aber die Kosten bekomme ich im Erfolgsfalle wieder. Ich kann einen Anwalt beauftragen. Wenn ich den vorher beauftrage, ist immer die Schwierigkeit, ob ich das schon erstattet bekomme. Danach auf jeden Fall.
Albert Overath, Elektroinstallateurmeister hier in Kiel. Jetzt haben wir gerade viel Schlechtes über Handwerker gehört, nämlich beim Thema Mängel. Ist ja klar, dass dann irgendwas schiefgelaufen sein muss. Herr Rehse sagt, er versteht gar nicht, warum gerade so bei Abdichtungen so viel schiefläuft, weil es hinterher teuer zu beseitigen ist. Können Sie uns vielleicht einen Einblick geben, warum solche Mängel entstehen? Wird da einfach was übersehen oder ist das der Zeitdruck? Woran liegt das?
Das ist natürlich ganz klar. Das ist bei diesen Neubauten heutzutage sind Bauträge, da haben die Firmen wirklich Kostendruck und Zeitdruck. Und weil die müssen in vielen, sagen wir in wenigen Tagen müssen sie sehr viel schaffen. Und da wird manchmal, ja, schlampig gearbeitet, das muss man ganz einfach so sagen. Und das sind einfach Arbeiten, die sich nachher teuer bezahlt machen. Und vor allem, wenn man denn im Nachhinein solche Fehler findet, vor allem Mangel findet, sag mal, die können Sie nicht einfach mal schnell beseitigen. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass man zwischendurch immer mal Fotos macht und. Was Herr Riese auch schon gesagt hat, das ist ganz wichtig, dokumentieren, dass man weiß, über was man auch redet.
Aber das heißt, das sind ja auch unter Umständen Handwerker, auf die ich ja gar keinen Einfluss habe, weil ich die ja auch gar nicht aussuche. Ne? Also da bin ich erstmal ein bisschen machtlos, habe ich das Gefühl.
Das ist natürlich das Problem, wenn Sie einen Bauträger haben und der Fremdfirmen nimmt, die, was weiß ich, 50, 100 und 200 Kilometer entfernt kommen. Da haben Sie keinen Einfluss drauf. Aber deswegen immer bei Vertragsabschluss auch fragen, wer macht diese Arbeit? Es gibt genügend Bauträger, die auch mit regionalen Bauträgern arbeiten oder mit regionalen Firmen arbeiten.
Also das heißt, da kann ich tatsächlich, wenn ich den Vertrag abschließe, schon ganz genau nachfragen, welcher Handwerker baut denn zum Beispiel die Elektro ein?
Sie können auch ganz klipp und klar sagen, ich unterschreibe den Vertrag und sag mir erstmal, welche Handwerker machen welche Arbeit. Und dann weiß ich doch, wo die herkommen. Sag hier, die und die möchte ich nicht. Ich möchte welche aus der Region haben, weil alles andere, wenn da und sie Probleme auftreten, glauben Sie, dass einer aus Polen kommt oder was weiß ich und hier einen Mangel für ein paar hundert Euro beseitigt im Leben.
Ja, da haben Sie recht. Da ist das dann alles ein bisschen schwieriger. Auch wieder ein wertvoller Tipp, darauf gucken, welche Handwerker eigentlich bei so einem Fertigbau die Arbeiten machen. Sie hören die Sendung zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Was Hörerin Maria Maaßen erlebt hat, das ist echt der Horror für Bauherren. Die Baufirma macht erstmal einen Fehler, der Keller läuft voll Wasser, dann wird zwar alles beseitigt, aber Jahre später treten Folgeschäden auf und dann, zack, die Firma ist pleite. Ja, Herr Reese, das ist was Sie aus Ihrer Anwaltspraxis auch kennen. Die Firma ist einfach nicht mehr greifbar. Was mache ich dann als Bauherr?
Naja, also im Grunde genommen muss man gleich was machen. Wenn irgendwo Wasser kommt, dann sollte man einen Sachverständigen hinzuziehen. Weil das sind dann immer Sachen, die Schadensersatz sind. Das heißt, das muss ohnehin dann die Baufirma erstatten. Und die Firmen sind dafür versichert. Also es gibt keine Baufirma eigentlich, die keine Haftpflichtversicherung hat. Und wenn das denn sofort gesehen wird, dann kann ein Sachverständiger auch gleich sagen, was gemacht werden muss, damit da keine Folgeschäden auftreten. Und dann wird eine Bautrocknung professionell betrieben und dann wird sofort Kontakt mit der Versicherung aufgenommen. Weil den Mangel beseitigen, das ist ja einfach. Ich mache einen Stopfen wieder rein und dann kommt kein Wasser nach. Aber die Folgeschäden, die sind das Teure. Und wenn ich eben am Anfang mich nur darauf verlasse, der macht's schon und dann ist er pleite, dann kann ich nichts mehr machen.
Das heißt, jetzt mal von dem Beispiel weg, ich ziehe in mein Haus und stelle dann irgendwann fest, es ist etwas nicht in Ordnung und mein Bauunternehmer ist pleite, dann stehe ich doof da?
Ja, deshalb muss man sich ja von vornherein informieren, was das für eine Firma ist. Nicht? Eine GmbH hat heute ein haftendes Kapital von 25.000 Euro.
Ist nix.
Es gibt sogar eine UG, das ist noch weniger. Eine UG, dann haben Sie 5.000 Euro. Oder Sie haben sogar eine Limited, das ist ja noch das Schönste. Wenn gar nichts mehr fährt, dann hat man eine Limited. Dann macht man riesen Bauprojekte hat ein haftendes Kapital von 100 britischen Pfund. Da kann ich in London gerade mal einen Tag übernachten.
Was hilft mir denn in so einem Fall? Sollte ich vielleicht vorher irgendeine Versicherung abschließen, für den Fall, dass dann doch mal was auftritt, damit ich auf der sicheren Seite bin?
Also es gibt da auch Pakete, wo man sich versichern lassen kann. Das ist außerordentlich teuer. Und ob die dann letztendlich, da habe ich, also kann ich wenig zu sagen, ob das wirklich was bringt. Ich habe noch keinen Fall erlebt, wo man über so eine Versicherung wirklich an sein Geld gekommen ist. Jedenfalls nicht, dass der gesamte Schaden ausgeglichen wurde. Während der Bauphase ist es so, dass man eben unter Umständen eine Bauwesenversicherung abschließen kann. Das ist zum Teil auch wichtig, wenn man verschiedene Gewerke hat, also selbst über einen Architekten verschiedene Gewerke beauftragt hat. Und der eine, ne, es geht während des Baus was kaputt und der eine schiebt es auf den anderen. Da kann man dann sagen, okay, das ist versichert, das wird nochmal gemacht, ihr bekommt euer Geld. Dafür tragen die auch anteilig die Kosten. Aber sonst beim Bauträger, dass man da eine Gewährleistungsversicherung hat, ist schlecht. Man kann sich Gewährleistungsbürgschaften geben lassen. Das ist das, was in VOB-Verträgen üblicherweise ist, dass man für die Gewährleistung 5% des Bauvolumens als Bürgschaft bekommt oder sogar bar hinterlegt wird. Das wird bei vielen Bauträgern, werden die das nicht gerne machen. weil das geht dann ja erstmal vom Gewinn ab, das kriegt man später. Aber man sollte darauf achten, dass man so eine Sicherheit hat, dann hat man jedenfalls etwas.
Genau, besser als nichts. Wir haben eine E-Mail bekommen und zwar geht es da um ein Neubaugebiet. Der Schreiber schreibt, im Winter, da blüht es an vielen Häusern. Es sind Ausblühungen aus Fugen und Mauerwerk. Die Bauunternehmen tun das recht kaltschnäuzig ab. Das geht von selbst weg, tut es aber nicht. Es ist offensichtlich kein vorübergehendes Erscheinungsbild. Wie ist damit umzugehen? Albert Overath, Elektroinstallateurmeister. Erstmal die Frage, mir sagen Ausblühungen jetzt erstmal nichts. Können Sie uns vielleicht kurz erklären, was Ausblühungen sind? Oder Herr Wagner, ich glaube, Sie haben selber das Problem auch schon gehabt, ne?
Also wir hatten selber bei uns keine Ausblühungen, allerdings war bei den Nachbarnhäusern Ausblühungen. Letztendlich sind es große weiße Stellen am Mauerwerk, die erstmals auch nicht hübsch aussehen. Aber wir haben auch gesagt bekommen oder mit den Nachbarn, die wir gesprochen haben, dass das nur vorübergehend ist und dass das eigentlich wieder weggehen soll. Nichtsdestotrotz muss man das natürlich beobachten.
So kann ich mir das ein bisschen vorstellen wie Wasserflecken?
Ja, also
oder Schneeränder?
Oder das, ja, so Schneeränder, glaube ich. Die sind halt, wenn man ein rotes Mauerwerk hat, dann sind halt wirklich riesige weiße Stellen. Oftmals, ich glaube, unter Fenstern oder so sieht man das häufig. Ich glaube, das ist einfach Licht in bei der Produktion des Verblendmauerwerks. Ich glaube, irgendwie daher kommt das oder so.
Baurechtsanwalt Klaus Reese, können Sie uns helfen? Also geht es wieder weg oder geht es nicht weg?
Also es geht manchmal weg, es geht nicht immer weg. Man kann auch was dagegen tun und es kommt nicht aus dem Verblendstein. Also die Verblendsteine sind voll in Ordnung. Da, also das Ziegelmauerwerk ist wirklich noch das Beste, was wir haben. Das machen wir ja auch seit dem Mittelalter hier oben, weil das eben so gut ist. Die nehmen wenig Feuchtigkeit auf, aber die Fugen, die sind das, die Feuchtigkeit aufnehmen. Und dann haben sie unter den Fenstern meist eine sogenannte Rollschicht. Das heißt, das ist mit Verblendsteinen gemauert und da kommt die Feuchtigkeit durch. Und darunter ist eine Folie, die das nach außen ableiten soll. Die gehört da auch hin. Und da tritt dann eben die Feuchtigkeit vermehrt in der Fuge auf und wäscht dann dort Salze, Kalke und sonst was aus. Und das am Anfang eben mehr. Und das kann weggehen. Manchmal muss man einfach 2 Jahre warten und dann ist es weg. Es gibt Leute, die fangen dann an und sagen, ja, das ist furchtbar und dann wird da mit Salzsäure und sonst was gearbeitet. Das hilft, aber ob das dem Stein so zuträglich ist, das sagen andere, sei nicht so gut.
Ist das also, denn jetzt ein Mangel, den unser Hörer beim Bauunternehmer geltend machen kann oder gehört das einfach tatsächlich dazu?
Also wenn es bleibt, ist es ein Mangel. Ich habe ja ein Haus mit einem roten Verblender bestellt und nicht einem rot-weißen Gemischtwarenladen.
Okay, aber Sie haben gesagt, 2 Jahre kann das schon mal dauern. Das heißt, derjenige muss möglicherweise doch noch ein bisschen Geduld haben.
Das ist sinnvoll, weil wenn man es dann gleich wegmacht und nächstes Jahr wird es wieder so feucht, dann ist es wieder neu da. Dann ist es vielleicht sinnvoller, man wartet 2 Jahre, nicht? Aber lässt sich dann bitte vom Bauträger oder von der Bauunternehmung eine Gewährleistung dafür geben, dass man dann eben sagt, ja, dann gib mir ein bisschen Geld dafür, dass das denn, damit du dann nicht pleite bist.
Mhm. Wir haben noch eine Anruferin, und zwar Edeltraut Brüning aus Wentorf. Sie hat ihr Haus dämmen lassen und sie möchte einfach mal loblos werden.
Wir haben uns mit den Handwerkern zusammengesetzt. Wir haben uns vorher Gedanken gemacht, was wollen wir. Dann haben wir uns mit den Handwerkern in Verbindung gesetzt und haben gesagt, das gewebt uns vor, bitte Vorschläge und Kosten. Und es lief also alles super, ganz toll, obwohl da Probleme zwischen kamen, die Handwerker nicht vorhersehen konnten. Unser Badezimmer und unsere Küche sind total entkernt und neu gemacht worden. Und zwar in 25 Kalendertagen. Und das hat sowas von toll geklappt, dass ich gesagt habe, ich würde jederzeit das wieder machen und sogar nochmal neu bauen.
Ja, das ist doch auch mal schön zu hören, dass da was ohne Probleme geklappt hat. Albert Overath, Elektroinstallateurmeister, die Dame hat auch wieder gesagt, sie hat sich zusammengesetzt, hat Terminabsprachen getroffen. Also das scheint wirklich was ganz Wichtiges zu sein, ne? Dass man miteinander spricht einfach.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Man muss miteinander reden und man muss das vernünftige Termine absprechen. Und wenn die Handwerker sich das vor Ort ansehen, dann wissen sie auch, über was sie machen, dass es irgendwas Unvorhergesehenes kommen kann. Das ist immer klar, wenn sie einen Altbau haben. Sie können nicht in die Wand reingucken, das ist ganz klar. Es kommt immer irgendwas dazu. Aber in aller Regel ist es immer wirklich so, dass die Handwerker dann auch bemüht sind, diesen Schaden oder auch diesen Mangel so klein wie möglich zu halten und auch die Kosten im Rahmen zu halten, weil sie sind ja auch, sag ich mal, an ihre Ehre gefasst. Sie haben es begutachtet, also möchten Sie das auch vernünftig hinbekommen.
Wir haben noch eine Mail bekommen von Holger Albers. Er schreibt, dass wir auf jeden Fall noch das Thema ansprechen sollen, dass die Bauträger oft die Bauherren auffordern, schon 100% der Teilrechnung oder der Schlussrate zu bezahlen, obwohl noch Mängel vorhanden sind. Teilweise werde da sogar mit Baustopp gedroht oder die Bauabnahme verweigert. Und das erfolgt sogar, obwohl in Verträgen steht, dass die Raten nach Fertigstellung der Leistung zu erfolgen hat. Also da auf jeden Fall darauf achten, dass man nicht schon bezahlt, obwohl irgendwelche Mängel vorhanden sind. Ja, Rechtsanwalt Klaus Riese, wir haben schon ganz viele Tipps von Ihnen gehört. Ich habe den Eindruck, der niedrige Zins, der ist für viele momentan total verlockend und viele, die stürzen sich auch so ein bisschen Hals über Kopf in Bauprojekte, ohne erstmal abzuwägen und vielleicht auch ohne alle Kosten zu kennen. Besteht da die Gefahr, dass für viele das Traumhaus dann plötzlich auch ja, zu einer unkalkulierbaren Summe wird und dass man sich einfach übernimmt mit diesem Projekt?
Ja, das ist sicherlich eine Gefahr, die besteht, wenn man sich nicht vernünftig vorbereitet. Eine Kostenkalkulation muss man haben und man muss auch wissen, dass man ein bisschen was in der Hinterhalt haben muss. Also es ist natürlich schlecht, wenn man seinen Carport nicht bauen kann oder seine Gartenanlage nicht anlegen kann, weil man nun zunächst mal Mängel abwählen muss. Also so ganz auf Kante genäht sollte man das nicht machen. Es ist immer sinnvoll, gewisses Eigenkapital zu haben. Die Banken müssen ja heute auch da mehr drauf achten, dass man sich das auch leisten kann, das Bauen. Das geht nicht nur, dass man sagt, ich habe früher 890 Euro Miete bezahlt und jetzt zahle ich 910 Euro Abtrag und deshalb kann ich mir das leisten, weil es ist klar, dass der Abtrag nicht das Einzige ist. Das Haus hat auch so Kosten. Ja, und wichtig ist eben, dass man weiß, ein Stück Haus kostet halt Geld. Und ja, was vorhin in der E-Mail stand, ist auch wichtig. Es gibt die Makler- und Bauträgerverordnung. Also wenn man nicht nur einen Bauvertrag schließt, sondern der Bauträger einem auch noch etwas übereignen muss, dann ist er daran gebunden und darf Geld nur nach dem dortigen Ratenplan annehmen. Das ist sehr wichtig, dass man aber auch dann, wenn man einen Bauträger hat und ein eigenes Grundstück, sich darüber Gedanken macht, welche Bauraten man zahlt. Es gibt da ist Vertragsfreiheit mehr oder minder. Da wird dann gesagt, also wenn der Bagger auf dem Grundstück steht, dann ist das der Beginn der Tiefbauarbeiten, dann ist es 30%. Ja, das ist natürlich Quatsch. Wer das macht, der steht möglicherweise nach anderthalb Monaten da, dann sind die 30% in irgendeine andere Baumaßnahme gegangen, der Bauträger ist pleite und man hat nichts dafür bekommen, außer der Bagger steht da und hat einmal in die Erde gegriffen.
Also da dann vielleicht erst dann bezahlen, wenn wirklich auch, weiß ich nicht, das Fundament oder der Keller steht, oder?
Nee, man muss vorher sich da Gedanken machen. Das ist dann auch eine Sache, wo man vielleicht schon vorher mal zum Anwalt gehen sollte, weil das ist unser Job, dann zu sagen, hallo, was wollen die jetzt für Raten in dem Bereich? Es gibt dann auch die Möglichkeit, und die ist sogar gesetzlich vorgesehen, von den ersten Raten, Bauraten 10% einzubehalten. Das ist gesetzlich so drin. Man kann das anders vereinbaren, sollte man aber als Verbraucher nicht, weil das Gesetz ist eben für die Verbraucher geschaffen. Und ich darf da mal eins sagen, also es ist, man sagt immer, ja, der Anwalt, das ist ja so furchtbar teuer. Es gibt dann Paragraph 34 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, der regelt die Beratung. Heutzutage muss der Anwalt mit seinem Klienten einen Vertrag schließen. Wenn er das nicht macht und ein Verbraucher ist, dann kostet so eine Verbraucher-Erstberatung 190 Euro plus Mehrwertsteuer. Jetzt baue ich ein Haus mit Grundstück für 300.000 und dann sollte mir diese 190 Euro auf jeden Fall irgendwie ganz am Anfang das wert sein.
Herr Wagner, ich habe im Laufe der Sendung gesehen, dass Sie häufig den Kopf geschüttelt haben oder auch genickt haben. Ich glaube, Sie hatten einige Aha-Erlebnisse heute. Was würden Sie anderen Bauherren mit auf den Weg geben? Weil also ich habe das Gefühl, als Einzelner, wenn man vorher in einer Mietwohnung gewohnt hat, das kann man doch gar nicht alles wissen, oder?
das glaube ich auch, dass man das alles gar nicht wissen kann. Und deswegen braucht man professionelle Beratung oder Hilfe. Und das, was Herr Riese da auch schon sagte, man sollte sich nicht um die Kosten Gedanken machen, die man dann aufwendet für einen, für jemanden, der den Bau begleitet. Beziehungsweise, ich glaube, der TÜV bietet auch sowas an, dass er so mitmacht. Der Gang zum Anwalt, was auch Herr Riese sagte, die 200 Euro, das sollte einem auch wert sein, dass man da den Vertrag einfach mal gegenchecken lässt. Auch gerade das mit den Raten, weil man selber hat keine Ahnung, was kostet ein Dachstuhl, was kostet ein Verblendmauerwerk. Und wenn da schon 20% von der Gesamtsumme gezahlt werden müssen, das steht im kein Verhältnis, denke ich.
Mhm. Haben Sie nach den ganzen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, Lust nochmal zu bauen? Also müssen Sie ja jetzt nicht, aber würden Sie es nochmal machen?
Also ich glaube schon, weil man wächst natürlich auch ein Stück weit damit, man wird ein bisschen erfahrener. Ich glaube schon, dass wir irgendwann nochmal bauen würden, vielleicht auch, wenn es dann altersgerecht ist oder wie auch immer. Was wir für uns aber schon entschieden haben, ist, dass wir definitiv eine Firma aus dem aus der Region nehmen werden und dass wir uns einfach noch mehr mit Erfahrungswerten im Freundeskreis, mit Bekanntschaften, dass wir uns da noch schlauer machen werden und dass wir nicht nur zwingend gucken, ob eine Firma finanzstark ist, so wie es bei uns jetzt war. Weil ja, das kann schnell zum Bumerang werden, wenn es dann wirklich vor Gericht gehen sollte.
Also tatsächlich auch so ein bisschen von Ihnen der Tipp, einfach auf die Planung vorher noch viel mehr Zeit verwenden.
Definitiv, definitiv.
Elektroinstallateurmeister Alvald Overath, wir haben gehört, es geht der Braubranche sehr gut, man muss oft warten. Ich würde gerne mit Ihnen noch mal kurz darauf gucken, wie das eigentlich weitergeht. Ist das planbar? Also können Sie jetzt Mitarbeiter und Azubis ohne Ende einstellen, weil Sie wissen, ach, die nächsten 5 Jahre haben wir genug zu tun?
Das hört sich wunderschön an, haben wir wahrscheinlich auch. Nur die Mitarbeiter planen, sie wissen ganz genau, Fachkräftemangel ist, glaube ich, ganz, ganz oben steht das in der Agenda. Wir haben zu wenig Auszubildende und die Auszubildenden, die wir bekommen, sind manchmal nicht ausbildungsreif. Auch alles, was so schön gesagt wird, alles, was an Flüchtlinge kommt, das sind die Auszubildenden für morgen, das sind nicht die Auszubildenden von morgen, das sind die Auszubildenden frühestens von übermorgen und das wird ganz häufig vergessen, wir brauchen Fachkräfte jetzt und die haben wir im Moment noch nicht und deswegen die Zinsen werden mit Sicherheit günstig bleiben, also wird auch die Konjunktur hoffentlich noch so bleiben, deswegen wir brauchen Leute ohne Ende und wenn Sie das sehen, es hat, ich sage ich mal ganz ehrlich, ein guter Handwerker war noch nie arbeitslos und wenn nur für ganz kurze Zeit.
Prima, also Sie haben jetzt zum Schluss, würde ich sagen, nochmal gut Werbung gemacht für das Handwerk, warum es sich auch lohnt, im Handwerk eine Ausbildung zu machen. Es werden Leute gebraucht, also Sie sagen, der Boom hält an. Von daher, wenn man jetzt eine Ausbildung macht, hat man dann auch vielleicht in 3 Jahren noch gute Chancen auf einen guten Job. Mhm. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute Abend hier in der Sendung zur Sache meine Gäste waren. Wir haben eine Menge gelernt. Wer die Sendung vielleicht zum Teil verpasst hat, kann sie ab morgen auch nochmal im Internet nachhören auf ndr.de/sh. Da gibt es den Podcast. Ich bin Rebecca Mehrholz, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier geht es jetzt gleich weiter mit Benedikt Stubendorf und einen schönen Sonntag wünsche ich noch.